Gibt es Möglichkeiten, die permanente vorherrschende Kriegslogik zu überwinden oder vielleicht zu unterlaufen? Statt über Frieden in Israel und Palästina sprechen wir aktuell über neue Kriege, neue Raketen, mehr Tote, mehr Opfer. Wie weit weg aktuell die Idee einer Zwei-Staaten-Lösung ist, das sehen wir beispielsweise daran, dass eine von Frankreich und Saudi-Arabien angestoßene UN-Konferenz zu genau diesem Thema Zwei-Staaten-Lösung fürs Erste abgesagt worden ist, wegen des Krieges zwischen Israel und Iran. Alaida Asman ist Kulturwissenschaftlerin. Sie setzt sich seit langem und trotz allem ein für eine solche Lösung. Auf Radio 3 hat sie gestern gesagt, dass wir uns trotz der drastischen Gegenwart positive Ideen für die Zukunft erhalten müssen. Im Jetzt, also in der Gegenwart, über eine gute Zukunft nachzudenken, das sei schon ein erster Schritt raus aus der Kriegslogik. Was wir oft übersehen, ihrer Ansicht nach, auch im Konflikt, aber arbeiten Menschen an friedlichen Lösungen?
Naja, die Zwei-Staaten-Lösung können wir ruhig mal als Begriff dafür nehmen, dass wir uns eine Alternative zum Status quo vorstellen. Und dazu gehört ganz, ganz vieles. Vor allem auch eine Annäherung der Menschen, die dort leben, aneinander. Weil sie können dieses Zusammenleben eben auch gestalten, was sie bisher nicht tun. Und diese Schritte zum Gestalten eines Zusammenlebens, das sind eben sehr langsame, leise Schritte. Aber ich will nicht sagen, dass sie von niemandem gemacht werden. Wir übersehen in dieser Situation des Konflikts vollkommen die vielen Stimmen, die dafür gearbeitet haben.
Sagt Alaida Asman. Um zurück zur Logik des Friedens zu gelangen, brauche es die internationale Gemeinschaft und Deutschland, sagt sie, kommt dabei eine besondere Rolle zu.
Wir haben dann auch eine Verantwortung, darüber nachzudenken, wie es zu dieser unglaublichen Asymmetrie gekommen ist und dass wir da einen Nachholbedarf haben und deswegen auch sozusagen die Dekolonisierung Palästinas mit vorantreiben, den Status einer vollen Legitimität dort erreichen. Nur auf dieser Basis kann so etwas wie Vertrauen gefördert werden und langsam wachsen. Also Deutschland kann da sehr viel tun, dass es die Leute, die sich dafür engagieren, nicht mehr diffamiert, Antisemiten, also eine gerechtere Verteilung von Empathie für beide Seiten. Wir bekommen in unseren Medien eben so wenig mit über die andere Seite. Wir sind sehr stark fokussiert auf eine Version und die Idee, dass die Empathie für eine Seite die andere ausschließen muss, ist einfach toxisch. Das bestärkt nur die Perversion des Krieges und der Feindbilder.
Alaida Asman nimmt die deutschen Medien in die Pflicht, ausgewogener zu berichten, genauer hinzuschauen. Das gesamte Gespräch mit ihr finden Sie bei uns auf radio3.de. Sie fordert, friedliche Ideen und Möglichkeiten zu erhalten. Ja, was kann Literatur beitragen, um Kriegslogik zu durchbrechen? Das kann ich gleich mit der Schriftstellerin Katrin Rückler besprechen. In ein paar Minuten. Krieg zwischen Israel und Iran, zwischen Hamas und Israel, der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Wenn Geschichten vom Hass so übermächtig sind, so raumgreifend, kann Literatur dann was dagegen setzen? Auf jeden Fall, sagt die Autorin Katrin Rögler, nämlich einen genauen, differenzierenden Blick. Wenn Vereinfachungen vermieden werden, meint sie, dann ist das schon was. Schönen guten Morgen, Frau Rögler.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Weber.
Wenn Sie auf diese Kriege gucken, auf die Männer, die sie führen und anheizen, was sind die gängigen Muster der Polarisierung oder der Reduktion von Komplexität?
Naja, ich meine, die ganze Sprache gerät quasi in eine Kriegslogik hinein. Plötzlich ist man auf der einen Seite und es gibt die andere Seite. Es beginnt mit Doppelstandards, die in der Bewertung stattfinden. Was gestern noch ein völkerrechtswidriger Angriff war, ist heute schon die Drecksarbeit, die Israel für uns macht, wie Herr Merz gesagt hat. Muster sind auch natürlich, das kennt man auch sehr gut aus fast allen Reden von Donald Trump, die Entmenschlichung des Gegenübers. Also es werden Tiervergleiche angebracht, Menschen werden zu Schädlingen, sie sind keine Menschen mehr. Das hat man jetzt kürzlich in Michigan bei der Rede über Migrantinnen gehört. Also die Herabwürdigung findet statt und der Wahrheitsbegriff wird neu gesetzt. Also Wahrheit wird als etwas, was verhandelbar ist, es gibt quasi alternative Wahrheiten. Ja. Das ist etwas, was sehr, sehr schwerwiegend ist, was wir seit einigen Jahren erleben. Natürlich gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen und Perspektiven, aber das Geschehen selbst ist schon, also das sieht man in jedem Gericht, also wird die Wahrheit festgestellt, man versucht sich eher anzunähern. Ja. Und man kann nicht sagen, es ist, ach, der eine sieht das so, war ein Mord, und der andere sagt, nee, das war eigentlich gar kein Mord. Oder also das ist irgendwie etwas, was wir erleben.
Sie haben dieses Zitat, Israel verrichtet da in Iran die Drecksarbeit des Kanzlers Friedrich Merz, gerade im Munde geführt. Heute früh sprach ich mit der iranischstämmigen Künstlerin Parastu Forucha, die tief bewegt war ob dieses Ausspruches. Sie haben gerade von anderen Perspektiven gesprochen, wie zum Beispiel die einer Frau, die Verwandte, die Freunde im Land hat. Nehmen Sie über diese Aussage hinaus diese Verkürzung auch darüber hinaus in Deutschland wahr?
Naja, wie man sieht, wird sozusagen wird die Wahrnehmung verschoben, eingeschränkt. Es wird mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen. Also es ist ein extrem ideologischer Blick, den wir erhalten. Und also alleine, wenn man sieht, was geschieht da eigentlich, also dass eben da ein Angriff auf den Iran stattfand, kann man das erstmal feststellen, was es ist, und das zu verschieben, so ja, die machen uns die gute Arbeit für uns oder die Drecksarbeit, jemand muss sie machen, das ist schon ziemlich gewaltig, von der Sprache her, ja, als Verschiebung. Und wenn man jetzt an die Literatur denkt, dann würde man sagen, es wäre gut, da verschiedene Perspektiven in einem Text auf eine Weise zusammenzubringen, dass man sieht, wie schwer diese Bewertung oder wie schwer oder wie vielschichtig das ist.
Kann Literatur denn diese Verengung, Vereinfachung aufbrechen? Im Grunde ist es doch so, wer schreibt, unterliegt ja auch diesen gesellschaftlichen Paradigmen, dass, wie Sie vorhin sagten, Wahrheit auf einmal flexibler wird, dass es Biases gibt, also Neigungen, Dinge eher so als anders zu betrachten. Können Sie als Autorin sich davon befreien?
Ja, die gute Nachricht ist, Literatur ist langsam. Also sie entsteht nicht von heute auf morgen und ist nicht diesem momenthaften Eindruck unterworfen. Sie braucht auch, also wenn man Romane schreibt, ist es ein sehr komplexer Vorgang. Ich kann da sozusagen nicht, ich werde nicht mit einer Botschaft reingehen und mit derselben Botschaft rausgehen. Man geht überhaupt mit keiner Botschaft raus in der Literatur. Das ist vielleicht mit einer Haltung, das stimmt, aber es ist, die wird sich wahrscheinlich auch in Frage stellen müssen in der Textarbeit. Was im Moment oft verwechselt wird in der Betrachtung der Literatur, ist die Autoren, also die Autorin quasi mit dem Werk, ja, dass man sozusagen eigentlich nur noch guckt, so welche Briefe hat jemand unterschrieben, wo liegen die Statements der Literatinnen, und die Bücher sozusagen ein bisschen hinten anstehen und gar nicht mehr so betrachtet werden. Aber wenn man die Bücher anschaut, dann sieht man eben die Vielschichtigkeit, die in ihnen liegt.
Im besten Fall muss ich da doch einschränkend sagen. Sie sagen, es sollte eine Haltung drinstecken, aber keine Botschaft. Tatsächlich lese ich aktuell viele Bücher und sehe im Theater einige Stücke, die so moralisch mit Botschaften an mich aufgeladen sind, dass es mich langweilt.
Ja, das tut mir leid für Sie. Ich kann es beim Theater, würde ich es auch, gibt es so eine Mode sozusagen, des neuen Agitprop, die auch da ist. Da würde ich es anders bewerten, aber in den Romanen sehe ich das doch nicht ganz so. Es gibt viele Möglichkeiten, die wir haben in der Arbeit mit Texten. Also ein gutes Beispiel ist, die einfache Überzeichnung, ja, wenn man etwas, man will das zur Kenntlichkeit entstellen, ja, und macht sich über etwas lustig. Das wird nicht, das funktioniert gerade nicht mehr so gut, ja, weil wir einfach eine Situation haben, wo die Wirklichkeit schon so grell und schrill und unglaubwürdig erscheint, dass das gar nicht mehr geht. Aber zu arbeiten mit Humor und Groteske, wie es beispielsweise Barbie Markovic macht, mit einer, die immer mit einbezieht, auch das Erleiden und die Leidensfähigkeit der Figuren und auch die Machtfrage auch immer wieder stellt und auf verschiedenen Ebenen, da merke ich dann doch, dass es noch funktioniert. Ja, das tut auch auf eine Weise gut, das zu lesen.
Sie führten vorhin gerade das Wort vom Agitprop im Munde. Heißt das, dass Sie sich gegen aktivistisches Schreiben aussprechen? Also dass Literatur dann in gewisser Weise die Lautstärke ein bisschen runterdreht, feiner wird, dann vielleicht leiser, aber auf jeden Fall genauer hinschaut?
Ich würde mich auf jeden Fall gegen Agitprop aussprechen. Es ist meistens wahnsinnig unterkomplex. Das heißt aber nicht, dass Literatur edgy sein kann, ziemlich bedrückend, extrem. Man sieht es ja in fast allen Texten von Elfriede Jelinek. Da würde ich doch nicht von Agitprop sprechen, wenn ich ihre Texte lese. Und dennoch sind sie scharf und zeigen auch eine Haltung und sind ein ästhetisches Vergnügen.
Sie haben vorhin gesagt, der Vorteil der Literatur ist, dass sie langsam ist. Inwiefern ist das ein Vorteil? Könnten Sie uns das nochmal ausführen?
Weil sie eben nicht tagesaktuell die Dinge beantwortet, sondern die Zeit auch das Gestern und Morgen miteinander verbindet. Also nicht in diesem punktuellen Jetzt, Jetzt, Jetzt der Gegenwart bleibt, sondern zeigt auch, wie geschichtlich, also durch ihre Arbeit schon allein, weil man eben 2 Jahre an sowas sitzt. Das ist schon mal so ein Zeitraum, wo man konfrontiert ist damit, dass eben die Dinge sich verändern, dass ich es nicht im Griff haben kann, die Gegenwart.
Wo ist Literatur kraftvoller, in freien Gesellschaften oder in repressiven?
Das ist eine Frage, um Gottes Willen. Also ich würde das nicht gegeneinander stellen wollen. Also
Können Sie es ins Verhältnis setzen?
Ich würde natürlich schon sagen, dass sie kraftvoller in freien Gesellschaften ist, weil sie ganz einfach die Chance hat, überhaupt zu existieren und sich in repressiven Gesellschaften wahnsinnig den Weg durchkämpfen muss. Und das wäre ein brutaler Blick, sozusagen zu sagen, ja, da wird sie kraftvoller, weil sie muss sich gegen alles wehren. Den möchte ich einfach nicht einnehmen.
Jetzt haben Sie uns ein paar Autorinnen genannt im Laufe des Gesprächs. Haben Sie noch sowas wie einen Literaturtipp für uns, wo Sie sagen, das lese ich aktuell oder das habe ich gerade gelesen und all die Kriterien, die ich gerade aufgemacht habe, werden darin eingelöst?
Das ist alle Kriterien vielleicht nicht, aber Heike Geißler finde ich gerade, die hat 2 Bücher kurz hintereinander veröffentlicht, Arbeiten und Verzweiflungen, die finde ich schon sehr kraftvoll und freue mich an Ihnen, weil sie eben die prekäre Seite auch genau beobachtet, und zwar in Deutschland.
Sagt Katrin Röckler über die Möglichkeit zum genauen Beobachten, das uns dann wiederum die Möglichkeit schafft, genau nachzudenken. Das kann Literatur auch oder vielleicht auch insbesondere in Zeiten, die von Krieg und Hass und Verkürzung durchzogen sind. Besten Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Ja, vielen Dank, Frau Lieber.